Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich. Sie wollte groß sein und dazugehören, mitspielen in der Finanzwelt, neben großen US-Banken. Die Deutsche Bank hatte einmal ein Ziel, eine Rendite von 25%. Das hatte der frühere Chef der Bank, Josef Ackermann, einmal ganz bescheiden ausgegeben.
Die Strategie ist, dass wir aus Deutschland heraus in der Welt mitspielen können, ganz vorne. Und wie Sie gesehen haben, haben leider unsere besten Konkurrenten eine Rendite von 25% und mehr. Und wenn man will, dass man aus Deutschland heraus vorne mitspielt, dann ist diese Zielsetzung leider ein Datum.
Das 25% Renditeziel wurde erreicht, doch in die erste Liga hat es die Deutsche Bank trotzdem nicht so richtig geschafft. Im Gegenteil, die Nach-Ackermänner mussten den mitunter risikoreichen Ausflug ins Investmentbanking ausbaden. Nun steuert der aktuelle Deutsche Bankchef Christian Sewing radikal um. Die wichtigste deutsche Privatbank steht vor einem Neuanfang. Sie soll schrumpfen, 18.000 Stellen werden gestrichen und das Investmentbanking soll der Vergangenheit angehören. Gestern hat der Aufsichtsrat die neue Strategie bestätigt, heute hat sich der Vorstand zu Wort gemeldet. Das ordnen wir gleich ein. Zunächst der aktuelle Stand und dafür beginnen wir bei den Beschäftigten. Denn der Rausschmiss, der hat schon begonnen, etwa in New York. Peter Mücke informiert.
Das Wall Street Journal schreibt von einer dramatischen Kapitulation, 20 Jahre nachdem die Deutsche Bank groß ins US-Investmentgeschäft einsteigen wollte. Die New York Times spricht von einer Totenwache. Schon in der vergangenen Woche gab es Auflösungserscheinungen am Hauptsitz der Deutschen Bank in der Wall Street Nummer 60. Schreibtische blieben leer, stattdessen wurden deutsche Banker schon mittags beim ersten Bier gesichtet. Und die Befürchtungen der Mitarbeiter scheinen sich zu bestätigen. Viele werden heute ihren letzten Arbeitstag haben. Noch ist unklar, welche Konsequenzen die Reformpläne genau haben werden. Aber fest steht, die Deutsche Bank wird in den USA in Zukunft nicht mehr mit den großen US-amerikanischen Investmentbanken konkurrieren wollen und können. Da passt es ganz gut, dass die US-Zentrale 2021 ohnehin verlegt werden soll. Vom protzigen Gebäude an der Wall Street in ein deutlich kleineres nach Midtown Manhattan.
Die Deutsche Bank backt kleinere Brötchen und nicht nur in New York wurden heute schon Büros geräumt. Auch in Hongkong und Singapur war dies der Fall. Hier sollen ganze Teams vor die Tür gesetzt worden sein. Der Vorstand der Bank hat sich am Vormittag zum Umbau erklärt. Wie, das hören wir gleich im Beitrag von Mischa Erhardt. Und der Kollege hat sich auch in Frankfurt am Main umgehört, wie dort die Stimmung in der Belegschaft ist.
Am Tag 1, dem ersten Arbeitstag nach der Ankündigung der radikalen Kurswende bei der Deutschen Bank, strömen die Mitarbeiter wie jeden Tag aus dem nahegelegenen S-Bahn-Ausgang nach oben und auf die beiden Zwillingstürme ihres Arbeitgebers zu. Die meisten tragen Businesskleidung und sind verständlicherweise zugeknöpft, wollen sich also nicht äußern. Doch es gibt auch ein paar wenige Ausnahmen an diesem Morgen.
Heute ist mein erster Arbeitstag und ich bin mal gespannt, wie die Atmosphäre da jetzt ist.
Natürlich erschreckt es immer, aber es ist ein notwendiger Schritt, das zu tun, auch wenn es weh tut. Und ich vertraue absolut in die Kompetenz unseres Vorstandes. Traurig, aber es muss sein.
Was nach Ansicht dieser Mitarbeiterin sein muss, ist der radikale Umbau des Konzerns und damit einhergehend der Abbau von rund 18.000 Arbeitsstellen in den kommenden 3 Jahren. Wo genau die Jobs wegfallen, konnte oder wollte Konzernchef Christian Sewing in einer Telefonkonferenz am Morgen nicht sagen. Auch nicht, ob oder in welchem Maß Filialschließungen anstehen könnten.
Zunächst einmal ist es so, dass wir potenzielle Doppelungen, die wir immer noch haben, zwischen Infrastrukturbereichen und Geschäftseinheiten jetzt natürlich angehen wollen. Und das ist was, was auch die Investmentbank betrifft, die Corporate Bank betrifft und auch die Privatkundenbank. Das war mit den strukturellen Kosten gemeint. Und das betrifft alle Geschäftseinheiten.
In Asien, so sagte er weiter, habe man schon heute mit dem Prozess begonnen und Mitarbeiter informiert. Aber auch in Amerika und London habe der Stellenabbau begonnen. Die Arbeitnehmerseite geht davon aus, dass auch in Deutschland viele Beschäftigte gehen müssen. Eine erste Schätzung des Gesamtbetriebsrates lag bei zwischen 6.000 und 10.000, wobei hier auch der Stellenabbau durch die Integration der Postbank bereits mit einkalkuliert ist.
Naja, Stellenabbau ist grundsätzlich nicht gut, aber wenn man sich das anschaut, dass ein Unternehmen ja eine Entscheidung treffen muss, die mit Stellenabbau einhergeht und das gepaart mit vernünftigen Sozialplänen, die wir ja haben, die auch aktiv angewandt werden können und das Ganze im sozialverträglichen Zusammenhang, denke ich, dass man das vernünftig hinbekommt. Kann in naher Zukunft,
sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Frank Schulze, gestern. Generell sehen die Pläne vor, vor allem im Bereich des Investmentbankings Aktivitäten zurückzufahren. So will sich die Bank aus dem Aktienhandel zurückziehen und den Anleihehandel eindampfen. In einer internen Abwicklungsgesellschaft, einer sogenannten Bad Bank, sollen rund ein Fünftel der Risiken in der Bilanz gebündelt und abgebaut werden. Hinzu kommt ein Umbau des Vorstandes. Insgesamt 3 Vorstände verlassen die Bank, 3 andere werden berufen und die Ressorts neu zugeschnitten. Das Herz der Deutschen Bank, das hat Christian Sewing heute immer wieder betont, sei die Unternehmensbank für Firmen und Geschäftskunden. In Zukunft wolle man sich nicht mehr an übersteigerten Erwartungen in spekulativen Bereichen des Investmentbankings orientieren, sondern in den Bereichen investieren und wachsen, in denen man führend ist. Für dieses, möglicherweise auch das kommende Jahr, erwartet die Deutsche Bank Verluste. Denn die Belastungen durch den Umbau taxiert das Kreditinstitut auf rund 7,4 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren. Dafür sollen am Ende dieses Zeitraums die Kosten für die Bank um 6 auf 17 Milliarden Euro jährlich sinken. Eine Kapitalerhöhung ist nicht geplant. Eine Dividende für Aktionärinnen und Aktionäre wird es in diesem und im kommenden Jahr aber auch nicht geben.
Aus Frankfurt am Main war das der Kollege Mischa Erhardt. Es ist ein radikaler Umbau, der Milliarden kostet. Kann er die Zukunft der Deutschen Bank sichern? Das konnten wir besprechen mit Hans-Peter Burkhoff. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Die Deutsche Bank macht sich wieder klein. Von einer Notoperation spricht die Süddeutsche Zeitung. Kann die Patientin so noch gerettet werden?
Ja, die Zukunft ist ungewiss, aber gerettet werden kann sie natürlich. Es hängt davon ab, ob die Mitarbeiter mitziehen und ob die Kunden mitziehen. Bei den Mitarbeitern scheint die Voraussetzung gar nicht so schlecht zu sein. Die Gewerkschaften ziehen mit, wollen dem sich nicht in Wege stellen und die hätten einiges verhindern können. Und die Kunden, da muss man jetzt mal abwarten.
Das sagen Sie gerade, die Kunden. Die Kunden sollen ja sein, privat, also man richtet sich künftig stärker aus auf Unternehmen wieder und auf die Privatkundschaft. Genießt denn die Deutsche Bank hier überhaupt das Vertrauen, um zu punkten?
Ja, sagen wir mal so, man würde dann an alte Traditionen anknüpfen und würde die Reputation entsprechend wieder aufbauen. Das dauert natürlich. Andererseits kann man den Kunden jetzt auch versichern, pass auf, wir konzentrieren uns wirklich auf euch. Wir haben da kein großes Investmentbanking mehr. Wir wollen keine kurzfristigen Gewinne mehr erzielen im Investmentbanking, sondern ihr seid tatsächlich das, was wir machen. Das Geschäft mit euch ist das, worum es uns geht. Wie glaubwürdig das ist, das bleibt dann jedem überlassen. Im Prinzip ist uns aber, glaube ich, allen klar, dass es für Deutschland schon schön wäre, wenn wir eine große Bank hätten, die auch die deutsche Wirtschaft ins Ausland und an die internationalen Kapitalmärkte begleiten kann.
Und wenn wir uns da so eine Deutsche Bank als Unternehmensbank in Zukunft vorstellen, gibt es denn eigentlich überhaupt den Bedarf dafür? Sehen Sie den wirklich?
Ja, den sehe ich ganz entschieden. Allerdings, wir sind in Europa, das heißt, also es gibt auch andere Banken in Europa, die diesen Bedarf heute auch schon decken. Es ist also nicht so, dass man jetzt alles darauf wartet und sagt, wenn die Deutsche Bank das nicht tut, tut es keiner. Das ist nicht der Fall, sondern sie müssen dann auch tatsächlich besser, attraktiver werden in diesem Geschäft als die Wettbewerber aus Europa.
Weniger Investmentbanking, weniger Beschäftigte. Ist das jetzt vielleicht auch nur der Anfang? Wird da am Ende vielleicht sogar noch mehr kommen? Und wird das dann zwangsläufig ja auch eine Fusion mit einer anderen Bank sein? Was glauben Sie da?
Ich weiß nicht, wir haben ja die Fusion diskutiert und man stellt im Moment fest, Fusionen solcher großen Banken sind eigentlich keine gute Idee, weil die Probleme liegen ja in der Komplexität, in der fehlenden Zielgenauigkeit der Strategie. All das wird ja durch die Fusion nicht besser, sondern eher schlechter. Und die Fusion Deutsche Bank, Commerzbank hätte ja zunächst mal eine ausgesprochen chaotische Situation erzeugt, die auseinander zu dividieren möglicherweise Jahre gedauert hätte. Also von daher, nein, ich bin mir nicht sicher, ob am Ende eine Fusion steht. Allerdings, wenn die Bank klarer ist, klarer erkennbar ist, wird sie natürlich als Fusionsziel wieder attraktiver.
Das heißt, ganz ausgeschlossen ist das dann also nicht?
Nein, aber jetzt soweit, wir stehen ja am Anfang des Prozesses. Der Prozess scheint sehr generalstabsmäßig geplant zu sein. Das ist also wirklich alles auch vom Timing her durchgeplant. Was man auch daran sieht, dass jetzt bestimmte Personalentscheidungen in großer Geschwindigkeit durchgeführt werden, beschlossen und durchgeführt werden. Aber dennoch dauert dieser Prozess natürlich lange und dann muss man mal schauen, wie die Bank danach dasteht.
Sie haben jetzt schon gesagt, die Beschäftigten machen das mit. Auch die Aktionärinnen und Aktionäre müssen da ein bisschen was mitmachen. Die bekommen jetzt erstmal keine Dividende. Wie ist es denn, wenn wir auf den Vorstand schauen? Er wird natürlich verändert, aber sollte der nicht noch einen weiteren Beitrag zu diesem Umbau vielleicht leisten und vielleicht auch auf Boni verzichten?
Ja, das wäre sehr schön, aber andere Leute empfehlen, ihr Gehalt zu streichen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Richtig ist, dass die Deutsche Bank in ihren Spitzenpositionen deutlich mehr verdient hat als zum Beispiel die Mitarbeiter der Commerzbank und dass man da tatsächlich ran müsste, damit man überhaupt wieder attraktiv und dynamisch wird. Offenbar sind diese hohen Gehälter auch nicht immer hilfreich, sondern sind vielleicht auch manchmal demotivierend oder führen zu einer gewissen Trägheit, auch zu einer Selbstüberschätzung, die nicht empfehlenswert ist. Also tatsächlich muss man an die Gehälter ran, aber das erzeugt schlechte Stimmung und schlechte Stimmung kann man in so einem Prozess nicht wirklich brauchen. Also da ist so, das ist dann eine Zwickmühle, in der ich Sewing schon sehe.
Und wie sehen Sie die Rolle des Aufsichtsrates?
Ja, also der Chef des Aufsichtsrats hat jetzt Herr Achleitner hat diese strategische Entscheidung jetzt mitgetragen, unterstützt sie offenbar. Das ist umso erstaunlicher, als wenn man bedenkt, wo er herkommt. Er kommt nämlich aus diesem Investmentbanking und er hat jahrelang auch dem Investmentbanking die Stange gehalten. Offenbar hat er jetzt gesehen, dass das so nicht mehr weitergeht. Insofern ist anerkennungswert, dass er das jetzt diesen Schritt mitträgt, nachdem das mit der Fusion mit der Commerzbank ja früher nichts geworden ist.
Also das heißt, dieser Umbau mit Herrn Achleitner, sehen Sie schon, dass der so gelingen kann?
Ach, das würde ich jetzt, da würde ich wieder zu viel in die Zukunft schauen, wenn ich das sagen würde. Er kommt nicht aus diesen Bereichen des Bankgeschäftes, die jetzt von der Deutschen Bank verstärkt werden. Aber er sitzt ja auch nicht allein im Aufsichtsrat, da sitzen ja auch noch andere. Und von daher, man schreit immer danach, dass Achleitner allen übel schuld sei, weil er schon sehr lange in dieser Verantwortungsposition ist. Aber so richtig Alternativen werden bisher auch nicht genannt.
Schauen wir nochmal in die Zukunft. Was ist denn, wenn dieser Umbau nicht gelingt am Ende?
Naja, die Deutsche Bank hat das Risiko deutlich erhöht oder anders gesagt, sie segelt relativ hart am Wind. Wenn sie dann plötzlich das mit dem Geld nicht hinkommt und die Aktionäre um eine Kapitalerhöhung bitten muss, dann wäre das wahrscheinlich ein Schlachtfest für den Kurs. Das würde also die Deutsche Bank ganz erheblich in Bedrängnis bringen. Also das Risiko ist deutlich erhöht dadurch, aber das geht auch nicht anders. Wenn man aufholen will, dann muss man eben dichter am Wind segeln. Das macht die Deutsche Bank jetzt. Das heißt, wir können uns auf 2 Jahre einstellen, indem wir relativ atemlos beobachten müssen, was da passiert.
Und 2 atemlose Jahre, was glauben Sie, könnte da am Ende, das ist ja für all jene interessant, die Steuern zahlen, sehen Sie da vielleicht noch die Gefahr, dass die Bank vielleicht irgendwann doch nochmal gerettet werden muss?
Also das will ich jetzt nicht herbeischreien. So weit sind wir noch nicht und so weit wollen wir auch gar nicht kommen. Wir haben aber auch eigentlich eine Vereinbarung, dass Banken nicht gerettet werden mehr. Dass natürlich die Folgen einer solchen Krise abgemildert werden im Rahmen der Europäischen Union. Aber wir haben eigentlich die Vereinbarung, dass Banken, die sich am Markt nicht behaupten können, auch nicht weiter existieren. Ich bin mal sehr gespannt, wenn dann der Test käme, was dann passieren würde. Ich würde mich aber sehr wünschen, dass wir das nicht mit der Deutschen Bank ausprobieren müssen.
Das wäre dann auch eine Frage für die Politik. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der. Da gab es zuletzt ja immer den Wunsch, so einen nationalen Bank-Champion zu schaffen. Gehört dieser Wunsch jetzt endgültig in die Schublade?
Also wenn nationaler Bank-Champion heißt, eine globale Investmentbank, die in Deutschland ihren Heimatsitz hat, dann gibt es diese Bank offenkundig nicht. So richtig hat es die auch nie gegeben, denn die Investmentbanker der Deutschen Bank saßen ja gar nicht in Frankfurt, jedenfalls die den Ton angaben, sondern die saßen in New York und London. Die große Deutsche Bank gibt es weiterhin und ich glaube auch diesen nationalen Champion, den man da beschrieben hat, der wird ja nicht durch Fusionen erzeugt, sondern der wird dadurch erzeugt, dass eine Bank in bestimmten Geschäftssegmenten europaweit und vielleicht sogar weltweit erfolgreich ist. Das muss die Deutsche Bank versuchen, aber dafür muss sie erstmal so aufstellen, dass sie überhaupt eine Chance hat. Und das wird jetzt versucht, diese Positionierung zu finden.
Und vielleicht nochmal eine Frage aus Sicht all jener, die ein Konto aktuell bei der Deutschen Bank haben, um das nicht zu vergessen. Was bedeutet denn dieser Umbau jetzt für diejenigen?
Ich glaube, für den normalen Privatkunden oder für das kleine Unternehmen bedeutet das, sagen wir mal, für den Privatkunden bedeutet es eigentlich gar nichts. Was soll sich da großartig ändern? Er ist weiterhin für die Deutsche Bank so interessant, wie er vorher auch war. Die Deutsche Bank bietet die gleichen Produkte für ihn an. Also im sogenannten Retail-Geschäft würde ich da nicht große Veränderungen erwarten. Bei den Unternehmenskunden könnte man sich durchaus auch einen positiven Effekt erwarten, weil jetzt die Machtverhältnisse in der Bank sich verschieben und damit das Geschäft mit ihnen für die Bank wichtiger, zentraler wird und sie dann vielleicht auch besseren Service erwarten können. Aber das muss die Bank erst nochmal leisten, das muss sie umsetzen. Aber es kann durchaus einen positiven Effekt auf der Seite geben.
Einschätzungen vom Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burkhoff zum Umbau der Deutschen Bank waren das. Und wir bleiben noch in der Bankenwelt. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dafür ausgesprochen, die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank auf den Prüfstand zu stellen. Und dafür gerät sie nun in die Kritik. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Antran.
Der Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Alexander Krivolutski, sagte im Deutschlandfunk, die Äußerung zeuge von einem relativ geringen Sachverstand in Ökonomie.
Die EZB würde nichts lieber tun, als die Zinsen zu erhöhen. Sie kann es aber gerade aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds nicht. Zum einen ist die Inflation immer noch sehr niedrig. Zum anderen würde eine Zinserhöhung eine hohe Gefahr der Rezession in sich bürgen. Und zum Dritten trägt die Bundesrepublik einen ganz erheblichen Anteil mit ihrer Sparpolitik an dem niedrigen Zinsumfeld, in dem wir uns gerade sind.
Krivoluzki sieht darin einen zunehmenden Trend der politischen Einmischung in die Geldpolitik. Die Bundesregierung hat Ungleichheiten zwischen Regionen in Deutschland eingeräumt. Der Abschlussbericht der Regierungskommission Gleichwertige Lebensverhältnisse liegt der Funke Mediengruppe vor. Darin heißt es, dass sich vor allem regionale Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die Verkehrs- und Mobilfunkanbindung sowie der Zugang zur Grundversorgung unterscheiden würden. Die Regierung soll nun an einer Struktur- und Förderpolitik arbeiten, die sich nach den Bedarfslagen der Region richten soll. Nach einem Minus im April haben Deutschlands Exportunternehmen im Mai wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Die deutschen Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,5%. Die Waren hatten laut Statistischem Bundesamt einen Wert von knapp 114 Milliarden Euro. Die Exporteure rechnen aber nicht damit, dass die Entwicklung anhält. Laut Groß- und Außenhandelsverband BGA bekommen die Firmen anhaltend weniger Aufträge. Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, sieht eine nachlassende Dynamik der Wirtschaft in den USA und der Eurozone. In den meisten Volkswirtschaften geht es aber wieder bergauf, so die Organisation heute zur Veröffentlichung monatlicher Wirtschaftsdaten. So habe sich in Japan und Kanada das Wachstum stabilisiert. Auch das Wachstum in Großbritannien habe sich gefestigt.
Wirtschaftsnachrichten von Antran waren das. Es soll ein riesiger Markt werden mit 1,2 Milliarden Menschen. Am Wochenende ist dieser Markt auf den Weg gebracht worden, die afrikanische Freihandelszone. Es ist ein Megaprojekt, doch bis zum Start in einem Jahr gibt es noch einige Hindernisse. Wie erfolgreich wird diese afrikanische Freihandelszone? Und wer macht eigentlich mit? Marc Dugge informiert.
17 Jahre haben die Verhandlungen gedauert. Jetzt soll die Freihandelszone endlich Wirklichkeit werden. Ein historischer Moment, so Mamadou Issoufou, Präsident des Niger, gestern in Niamey. Der Start der afrikanischen Freihandelszone ist das wichtigste Ereignis auf unserem Kontinent seit der Gründung der UNO und der Afrikanischen Union. Es ist ein Ereignis, das Hoffnung gibt, ein geeintes und florierendes Afrika zu schaffen. Und tatsächlich sind bis auf Eritrea alle afrikanischen Länder mit dabei. Auch Nigeria, das sich viel Zeit mit der Entscheidung gelassen hatte. Dass Nigeria mit von der Partie ist, ist besonders wichtig. Mit mehr als 190 Millionen Menschen ist es das bevölkerungsreichste Land auf dem afrikanischen Kontinent. Und was das Bruttoinlandsprodukt angeht, auch das wirtschaftsstärkste. Die Freihandelszone soll vor allem den innerafrikanischen Handel ankurbeln. Bisher sind die Handelshemmnisse enorm. Hohe Einfuhrzölle und ein Wust an Bürokratie verhindern, dass Waren leicht in Afrika zirkulieren können. Bisher liegt der Anteil des Handels zwischen den afrikanischen Staaten bei nur etwa 15%. Zum Vergleich zwischen den Ländern Europas liegt er bei knapp 70%. Der Analyst Christophe Dancet des französischen Senders France 24. Es ist manchmal unglaublich, geradezu lächerlich. Ein Transport von Kamerun in den Tschad ist rund 6-mal so teuer, wie als wenn der gleiche Transport nach Hongkong ginge. Und der braucht auch rund 3-mal so lange. Und das, obwohl die Entfernung zum Tschad viel geringer ist. Der Tschad ist für viele Lkw-Fahrer allerdings auch der pure Albtraum. Er ist berüchtigt für seine korrupten Zöllner. Das weiß auch Staatschef Idriss Deby. Er macht gelegentlich Überraschungsbesuche am Zoll und liest den Verantwortlichen die Leviten, wie hier im vergangenen August. Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme und nichts passiert ist, heißt das, dass Sie gescheitert sind. Ich werde Ihnen meinen Besuch nicht ankündigen. Sie alle haben sich schon genug bereichert. Jetzt muss Schluss sein. Verstanden? Ob auch das Freihandelsabkommen hilft, die Korruption einzudämmen, bleibt abzuwarten. Mit dem Abkommen sollen Zölle für 90% der Produkte in den kommenden 5 Jahren gestrichen werden. Die Bürokratie soll entschlackt, Lufträume für Waren geöffnet werden. Allerdings gibt es auch Sorgen, dass der steigende Wettbewerbsdruck gerade den besonders schwachen Ländern zu schaffen machen wird, indem etwa Landwirte den Preiskampf gegen die billigeren Waren aus dem Nachbarland verlieren könnten. Die Wirtschaftsstruktur der meisten afrikanischen Länder ist schwach. Sie produzieren selbst wenig. Viele Länder sind von Rohstoffexporten abhängig. Der amerikanische Afrika-Experte William Lawrence sieht aber auch viele Gewinner. Im chinesischen Sender CGTN sagte er, profitieren werden vor allem kleine Länder ohne Meerzugang, alle jene, die am Rand stehen und Probleme haben, an der Wirtschaftsentwicklung teilzuhaben. Afrika ist immer schon ein Kontinent gewesen, auf dem Menschen sich viel bewegen. Das Abkommen könnte letztlich die Freizügigkeit der Menschen stärken und auch dafür sorgen, dass es eine gemeinsame Währung gibt. Da gibt es viele Ambitionen. Doch bis die Wirklichkeit werden, kann es noch dauern. Zunächst müssen die Länder sich noch über vieles einig werden. Immerhin, die Hälfte von ihnen hat das Abkommen schon ratifiziert.
Über die neue afrikanische Freihandelszone war das Marc Ducke. Und damit schalten wir gegen Ende der Sendung zu Jan Plate, der im Frankfurter Börsensaal heute den Handel beobachtet. Herr Plate, der Umbau der Deutschen Bank als wichtigstes Thema, auch heute noch der Jobabbau, die Schrumpfkur. So richtig gut kommt es mittlerweile aber nicht mehr an.
Ja, aber es wird ja eben viel darüber geredet und es wird auch immer noch mal wieder gelobt, erwähnt, der Mut von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing. Keine halben Sachen wie früher, heißt es da unter anderem. Und die Aktie der Deutschen Bank heute früh war sie auch erstmal deutlich im Plus, zum Teil mit Aufschlägen von rund 4%. Aber es gibt sie eben dann andererseits auch, die mahnenden Stimmen, die meinen, da bleibt dennoch genug Arbeit und damit ja auch Risiko bei der Umsetzung dieses Plans, den Sewing da entworfen hat. Und dann sind einige auch skeptisch, ob es wirklich ohne weitere Kapitalerhöhung klappt, so wie Sewing das bisher immer wieder betont und verspricht. Der Kapitalerhöhung würde ja bedeuten, weitere neue Aktien, die dann den Gewinn je Aktie verwässern würden. Und da gibt es eben wohl doch manchen Skeptiker. Deswegen die Deutsche Bank-Aktie jetzt doch sehr deutlich im Minus mittlerweile mit einem Abschlag von 5,5%.
Das ist deutlich. Ein anderes DAX-Unternehmen, das mal wieder im Gespräch ist, ist ThyssenKrupp mit Spekulationen rund um die Aufzugssparte. Was macht das mit dem Kurs?
Ja, ThyssenKrupp scheint verschiedene Optionen für die Aufzugssparte auszuloten. Ein Börsengang oder vielleicht doch einen Verkauf. ThyssenKrupp will eigentlich die Mehrheit an dem Aufzuggeschäft behalten. Ist ja eine Perle innerhalb des Konzerns. Und weil eben der Konzern auch die Mittelzuflüsse nutzen will, um hohe Pensionsverpflichtungen zu finanzieren. Dagegen favorisiert wohl ein Großaktionär, das ist wohl Sevian, einen kompletten Verkauf der Aufzugsparte. Ja, und die ThyssenKrupp-Aktien heute erst deutlich im Plus, das ist mittlerweile dahingeschmolzen und die ThyssenKrupp-Aktien nun mit einem kleinen Minus.
Und was macht der Leitindex DAX daraus?
Ja, aus den USA hat es ja Freitag gute Arbeitsmarktdaten gegeben. Das allerdings dämpft dann wiederum die Fantasie auf Zinssenkungen der US-Notenbank ein bisschen. Von daher sind die Anleger etwas vorsichtiger. Der DAX jetzt mit einem kleinen Minus von 0,25% auf 12.534 Punkte. Aber auch in den USA an der Wall Street sind die Anleger ein bisschen vorsichtiger. Der Dow Jones mit einem Abschlag von 0,5%. Und zu den Verlierern im Dow Jones gehört der Flugzeughersteller Boeing, denn eine saudi-arabische Fluggesellschaft, der Billigflieger Flyadeal, hat eine milliardenschwere Bestellung für Maschinen des Typs 737 MAX storniert. Die Maschinen sind wegen technischer Probleme noch weltweit mit einem Flugverbot belegt und die saudische arabische Fluggesellschaft setzte stattdessen auf das Konkurrenzmodell A320 von Airbus, wobei die Aktien vom Airbus dennoch heute auch im Minus sind, mit einem Abschlag sogar von etwas mehr als 0,5%.
Und damit sind wir auch bei den deutschen Nebenwerten. Wer fällt denn sonst auf?
Ja, das ist der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub. Der hat vor weniger Gewinn gewarnt. Grund sei die schlechte Wirtschaftslage, insbesondere bei der Autoindustrie. Und das verschreckt die Anleger. Die Anteilsscheine von Fuchs Petrolub, die verlieren fast 4%. Und auch WashTec, das ist ein Hersteller von Autowaschanlagen, hat vor weniger Gewinn gewarnt. Das Geschäft mit Großkunden sei weiter schwach, heißt es, und WashTec rechnet erstmal mit keiner Besserung und die Aktie sogar mit einem Abschlag von 12%.
Schauen wir noch nach Griechenland. Die linke Regierung ist abgewählt worden. Die Konservativen setzen auf Reformen. Wie wird das gesehen?
Ja, der Athener Aktienleitindex heute erstmal zunächst sogar auf einen 4,5-Jahres-Hoch geklettert, aber jetzt ist er doch deutlicher ins Minus gerutscht. Dort die Abschläge mittlerweile bei fast 2%. Und ein Blick auf die Türkei. Dort hat ja Staatspräsident Erdogan den Chef der Zentralbank abgesetzt, hat sich immer eher zögerlich und unwillig gezeigt, die Zinsen zu senken. Nun wurde der Notenbankchef abgesetzt und der türkische Aktienmarkt mit einem Minus von fast 1% und am Währungsmarkt, genau, geht es für die türkische Lira gegen den Dollar um fast 2% nach unten.
Dann von der Lira schauen wir noch auf den Euro.
Ja, der Euro steht bei einem Dollar 12,17 und dann wären ja auch noch da die deutschen Staatsanleihen, die heute etwas weniger gefragt waren. Deswegen die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen ist dementsprechend etwas weniger im Minus, mit Minus aber trotzdem von 0,37%. Und der Goldpreis, der gibt im Vergleich zu heute Mittag wieder etwas nach auf 1.397 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Dina Fröndrich. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute mit Stefan Koldorff.